Wer sind die Menschen, die bei Borussia Dortmund arbeiten?
Und was machen sie eigentlich beim BVB?
Wir blicken für euch hinter die Kulissen.
Und verraten euch heute, welche kuriosen Ereignisse sich bei uns am Empfang zutragen. Mein Name ist Robin Kinski.
Ich bin Timo Lammert und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, wir haben gerade Empfang schon angesprochen im Intro. Freut mich, Claudia, dass du heute da bist bei der neuen Folge Flutlicht und Flipchart, wo wir Mitarbeiter, Mitarbeitende von Borussia Dortmund zu Gast haben, mit ihnen über ihren Arbeitsalltag sprechen auf der einen Seite, aber auch über ihr Privatleben, was steckt hinter den Menschen. Und wir freuen uns, dass du heute da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Erzähl doch mal ein bisschen kurz in 2, 3 Sätzen von dir, wer du so bist, was du so machst.
Ja, ich bin Claudia Griffin. Ich arbeite seit 6 Jahren bei Borussia Dortmund. Und es gibt 2 Geschäftsstellen. Es gibt die Geschäftsstelle am Rheinlanddamm und die Geschäftsstelle am Trainingsgelände in Brakel. Und die haben natürlich einen Empfang und ein Empfangsteam. Und ich habe das Vergnügen, dieses Empfangsteam zu leiten.
Sehr schön. Ich weiß nicht, ob es vor 6 Jahren auch schon so war. Bei uns ist es ja so, wenn jemand neu startet bei Borussia Dortmund, kriegt er so ein paar Fragen mit an die Hand gegeben, die wir dann ins Intranet stellen. Vielleicht erinnerst du dich noch daran. Und wir haben uns für den Podcast mal ein paar Fragen daraus gegriffen. Und die würde ich dir gleich einfach mal hintereinander, zack, 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 ganz schnell stellen.
Ja.
Und du sagst so die ersten 1, 2 Worte, Gedanken, die dir dazu direkt in den Kopf kommen.
Okay, gerne.
Bist du bereit? Mhm. Okay, starten wir mal rein. Von da komme ich her.
Aus Menden im Sauerland.
Okay. Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil
ich ganz tolle Kollegen habe und es nie langweilig wird.
Mit diesen 3 Wörtern würde ich mich beschreiben.
Herzlich, empathisch, verlässlich.
Wenn ich an Borussia Dortmund denke, dann
denke ich an Leidenschaft.
Nach Feierabend mache ich am liebsten
ruhig sein, nicht telefonieren, einfach entspannen.
Meine Position auf dem Platz wäre?
Torwart.
Warum?
Weil ich mich für meinen Verein in den Dreck werfe, in jede Ecke springe und einfach das Tor hüte.
Sehr schön. An der Stadt Dortmund mag ich?
Die schwarz-gelbe Verbundenheit.
Das würde ich gerne mal machen.
Eine Schlittentour mit Huskies und die Polarlichter sehen.
Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken.
Michelle Obama.
Meine heimliche Leidenschaft ist?
Süßigkeiten.
Bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche.
September, Earth, Wind and Fire.
Der beste BVB-Spieler aller Zeiten?
Michael Zorc.
Mein Lieblingsspieler?
Das ist schwierig. War Jude Bellingham. Er ist ja leider nicht mehr bei uns. Job kommt jetzt ja. Im Augenblick ist es Julian Ryerson.
Und zum Abschluss mein erstes BVB-Spiel.
Tatsächlich der Supercup 2019, den wir auch gewonnen haben gegen Bayern München.
Sehr schön. Das war doch schon mal ein sehr, sehr guter Einstieg. Danke dir, Claudia. Sonst, Timo hat es gerade gesagt, bist du ja diejenige, die irgendwie alle bei Borussia Dortmund empfängt. Jetzt haben Timo und ich dich heute mal empfangen. Wie fühlt sich das denn mal an, so auf der anderen Seite zu sein?
Das ist ganz interessant, weil ich sonst diejenige bin, die sich unterhält und die Fragen stellt. Und jetzt mal die Perspektive zu wechseln, das ist sehr interessant. Das fühlt sich aber gut an.
Und wenn du da direkt mal auf heute Morgen zurückblickst, was war denn das Erste, was dir heute Morgen am Empfang passiert ist? War das ein netter Gruß vom Kollegen oder war das eher der erste kleinere Brandherd, der gelöscht werden musste?
Nee, tatsächlich wirklich nicht nur einer, sondern mehrere nette Grußworte heute Morgen. Ja.
Sehr schön. Ich erinnere mich noch an meine Zahl oder an meinen Start hier bei Borussia Dortmund oder vielmehr an mein Bewerbungsgespräch vor 3 Jahren. Da kam ich hier an, war recht aufgeregt, muss ich sagen, wie man halt so ist von Vorstellungsgesprächen. Man weiß nicht, was erwartet einen Borussia Dortmund, schwarz-gelb, Herzensverein. Die ganzen Sachen. Und dann warst du auch am Empfang. Kannst du nicht drauf?
Ich kann mich daran sehr gut erinnern.
Ja. Ja. Und dann sind wir, glaube ich, auch recht lange ins Gespräch gekommen, weil ich recht lange warten musste. Ich war zu früh, der Klassiker. Viel zu früh, 1/2 Stunde oder so. Und da haben wir beide uns ausgetauscht. Und du warst auch für mich irgendwie das erste Gesicht, die erste Person, die ich wirklich so live gesehen habe. Merkst du manchmal, wie viel wirklich in so einem ersten Moment steckt, sei das jetzt für einen Bewerber, für einen Kunden oder für wen auch immer.
Total. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast keine Chance für den zweiten Eindruck. Mit Bewerbern mache ich das tatsächlich sehr, sehr gerne. Das mache ich hier in Brakel genauso wie am Rheinlandamt, denn man spürt ja, ob die Leute vielleicht gerne ein bisschen Ablenkung haben oder ob sie sich gerne nochmal zurückziehen und in sich gehen. Und ich finde das tatsächlich sehr spannend, wer sich bei uns beworben hat und auf welche Position, und gehe da sehr gerne ins Gespräch. Und an unseres, damals kann ich mich auch noch gut erinnern. Mhm. Für mich ist es halt sehr schön dann zu sehen, wenn die Leute dann tatsächlich eingestellt werden, wenn sie dann auch wiederkommen, um den Vertrag zu unterschreiben, und wie sie sich dann auch bei uns in der Firma weiterentwickeln. Das ist auch wirklich sehr spannend zu beobachten.
Ja. Das alles schon mal gesehen.
Ja, richtig. Aber der erste Eindruck ist wirklich ungemein wichtig.
Kannst du dich denn an deine erste Berührung mit dem Empfang noch erinnern?
Hier beim BVB? Ja, ja, tatsächlich. Ich bin absichtlich früher gekommen, und weil ich mir das gerne anschauen wollte, und habe mich dann hingesetzt und habe das einfach beobachtet. Mhm. Und dachte mir, ja, das ist sehr, sehr interessant, und da passe ich hin.
Sehr schön. Es gab natürlich auch für dich mal eine Zeit vor dem BVB. Vor 6 Jahren hast du bei uns gestartet. Vorher warst du, das haben wir uns auch mal wahrscheinlich in irgendeinem Gespräch schon erzählt, auf dem Flur beim Empfang, warst du ja viele, viele Jahre Flugbegleiterin. Ich würde jetzt erstmal denken, ein ganz anderer Job. Schauen wir mal, ob es wirklich ein ganz anderer Job ist oder ob du da schon noch viele Überschneidungspunkte hast. Wie lange warst du Flugbegleiterin?
32 Jahre.
32 Jahre.
Ja.
Vielleicht kannst du uns da mal schon mal so ein bisschen mitnehmen. 32 Jahre ist eine lange Zeit. Aber was hat dich so lange da in diesem Job gehalten? Dich so lange quasi in der Luft gehalten?
Das war für mich nicht nur ein Beruf, das war für mich wirklich Berufung. Und ich habe damals angefangen und wollte eigentlich nur so 2-3 Jahre fliegen und dann studieren. Und wie das so ist, es gefällt einem. Dann hat man auch, wie man bei uns so sagt, unter Fliegern Kerosin im Blut. Und die Firma hatte sich weiterentwickelt. Ich habe damals bei der bayerischen Schwester der LTO in München angefangen. Und war Flugbegleiter. Ich war die jüngste Flugbegleiterin der LTO-Gruppe. Dann war ich die jüngste Purserette, also Kabinenchefin mit 24 Jahren. Man entwickelt sich so weiter, macht Karriere, war dann später Checker, machte diese Kontrollflüge. Und ganz zum Schluss in den letzten Jahren war ich Performance- und Leadership-Coach. Das heißt, ich bin circa 70% geflogen, war in der Luft und war 30% am Boden. Ich habe trainiert, rekrutiert und habe die Führungskräfte an Bord mitentwickelt. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und es war für mich wirklich Berufung. Mir das, ich wäre bis zur Rente geflogen. Aber ihr guckt mich jetzt so fragend an, warum fliegt sie denn da nicht weiter? Die LTO wurde ja von der Air Berlin übernommen 2007 und die Air Berlin ist 2017 in die Insolvenz gegangen. Und damit war für mich auch der Zeitpunkt erreicht, meine Flügel dann an die Nagel zu hängen.
Ich wollte jetzt nicht sagen, wir sind froh drüber, weil wir dich jetzt bei uns haben. Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz richtig, aber ja, natürlich freuen wir uns, dass du hier bist und jetzt seit 6 Jahren Teil vom BVB bist.
Dankeschön. Also ich muss auch wirklich sagen, ich bin sehr, sehr froh, hier gelandet zu sein, sprichwörtlich. Ja. Denn wenn man so etwas gemacht hat, was dann über viele Jahre so erfüllt hat, dann ist das schon ein immenser Einschnitt ins Leben und seinen Traumberuf so an den Nagel zu hängen. Und dann etwas zu finden, wo ich wirklich gerne hinfahre. Als ich mich damals beworben habe und mein Bewerbungsgespräch hatte, habe ich zu meinem Chef gesagt, ich hatte das Glück, jahrelang etwas zu tun, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, und ich werde dafür auch noch bezahlt. Und ich hoffe, dass ich das bei Ihnen hier auch finde. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das hier gefunden habe.
Jetzt aber nochmal kurz zurück, weil das Fliegen interessiert mich ja schon noch ein bisschen. Dein erster Flug ist, glaube ich, so eine klassische Frage, aber erzähl doch mal kurz, wie war das?
Mein erster Flug war sehr aufregend, weil dazu muss man sagen, ich komme noch von der Stewardessenakademie. Also als ich eingestellt wurde 1985, war das noch ganz anders, als es heutzutage ist. Wir waren handverlesen und wurden unheimlich unter Druck gesetzt, diese Ausbildung zu überstehen. Da wurde jeden Tag gesagt, wenn Sie das und das heute nicht schaffen, draußen stehen 1000 junge Damen, die diesen Job haben wollen. Und wenn man dann endlich aufs Flugzeug kommt, dann ist man schon sehr erleichtert. Und es war ein Kurzstreckenflug und ich hatte lustigerweise eine Kollegin aus meinem Kurs, die mir dann kurz vor Take-off gestanden hat, dass sie noch nie in ihrem Leben geflogen ist und Flugangst hat. Und ich dachte nur, das kann jetzt lustig werden. Aber sie hat das wirklich überstanden. Und aber das war so das Erste, wo ich dachte, wie kann man sich auf so einen Job bewerben, ohne jemals geflogen zu sein? Aber sie hat das echt super gemacht. Das hat auch in der Ausbildung keiner gemerkt.
Jetzt hast du gerade gesagt, 32 Jahre ist natürlich eine immens lange Zeit. Wie hat dich das so als Mensch geprägt? Was hast du über dich gelernt? Wie hast du dich entwickelt? Schreib das mal kurz.
Das prägt einen natürlich unheimlich. Wenn man so anfängt, ist man wie so ein rauer Fels und dann wird man über die Jahre so geschliffen, bis man irgendwann, wenn alles gut geht, zum Diamanten wird. Aber sicherlich erzieht es sehr zu, wenn man es nicht schon von zu Hause mitbekommen hat, zu Pflichtbewusstsein, zu Disziplin, zu, ich sage immer, Contenance. Das heißt also, egal was passiert, man behält die Fassung. Und einfach, man braucht schon eine gewisse Haltung zu Menschen. Man muss Menschen wirklich, wirklich mögen, um das jahrelang durchzuziehen. Weil man ist letztlich in eine kleine Röhre eingesperrt. Man hat keine Chance, die auszuladen oder zwischendurch die Polizei zu holen, sondern man muss damit irgendwie klarkommen. Und das prägt einen fürs Leben. Man wird da sehr lösungsorientiert, sehr spontan und man lernt wirklich aus jeder Situation das Beste zu machen.
War ja dann auch wahrscheinlich mit einem Wohnortwechsel ziemlich in jungen Jahren. Ne? Du kommst aus einem beschaulichen Sauerland und dann in München gelebt, glaube ich. Ne? Das ist natürlich ein Riesenwechsel.
Das war schlimm. Also ich kam als Sauerländer Mädchen nach München. Ich wollte nie nach München, aber ich wollte fliegen. Und dann bin ich da gelandet und ich kannte ja keine 4- oder 6-spurigen Straßen. Ich bin da auf dem mittleren Ring München zum Geisterfahrer geworden. Das war tragisch. Ich bin also vorher 4-mal zum Flughafen gefahren, damit ich mich ja nicht verfahre auf dem Weg zur Schulung. Und so eine große Stadt, das war schon nicht ohne. Aber ich sage auch, was dich nicht umbringt, das macht dich stark. Und ich denke, dass das auch sehr zur Selbstständigkeit erzieht.
Ja. Aber trotzdem würdest du weiterhin das Sauerland München vorziehen?
Nein, das kann ich so nicht sagen. Ich bin aus München zurückgegangen nach Menden aus privaten Gründen, weil ich hatte natürlich auch irgendwann mal geheiratet. Ich habe einen kleinen Sohn bekommen und der musste natürlich, wenn ich fliege, bestmöglichst betreut sein. Ja. Und das wurde dann ab dem 11. September sehr, sehr schwierig aufgrund von unterschiedlichen Umständen. Also 11. September sagt, glaube ich, jedem was. Das war ein großer Einschnitt in die Flugbranche und dann fing es an, kompliziert zu werden. Und meine Eltern haben immer gesagt, nach der Scheidung, komm doch zurück nach Menden. Ich so, Menden? Aus München? Im Leben nicht. Aber es war wirklich die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, weil mein Sohn ja wirklich sehr behütet dann aufgewachsen ist. Denn wenn ich weit, weit weg bin, muss er wirklich 1A betreut sein. Und man muss den Kopf frei haben, um dann so einen Beruf auszuüben. Und das ist mir gelungen. Und deshalb bin ich wieder in Menden gelandet. Aber ich lebe dort sehr, sehr gerne. War die beste Entscheidung.
Ist Menden eigentlich BVB-Gebiet? Oder?
Total. Ja? Absolut. Absolut schwarz-gelb geprägt. Natürlich gibt es auch mal so vereinzelte rot-weiße Flaggen. Es gibt auch eine königsblaue Fraktion. Aber BVB ist schon sehr verbreitet. Und das ist toll. Ich sehe überall so Flaggen in den Gärten wehen.
Ja. Das heißt, dein Wechsel zum BVB, da gab es, bevor dieser Wechsel dann war, auch schon irgendwelche Verbindungen zum Schwarz-Gelb?
Natürlich durch meine Eltern. Meine Eltern haben immer gerne Fußball geschaut, hatten auch damals schon Premiere. Das war der Vorläufer von Sky. Und haben immer Fußball geguckt, ja, oder?
Ja.
Und das war ganz klar. Und dann bin ich nach München gegangen und hatte eigentlich mit Fußball gar nicht so viel an der Mütze. Aber da hatte ich so diesen Lokalpatriotismus. Weil so in Bayern waren die ja so drauf, der Himmel ist blauer, alles ist schöner. Und ihr, alles nördlich von Frankfurt hat ja nur mit Kohle gespielt, was ja totaler Quatsch ist. Und das hat mich geärgert. Und dann habe ich also aus Prinzip immer das Sauerlandlied gesungen für meine bayerischen Kollegen morgens, wenn die noch so ein bisschen verpennt waren. Und habe immer diese schwarz-gelbe Flagge hochgehalten. Also mein Sohn, der war noch ein Jahr im Kindergarten in München. Das Kind ist mit einer schwarz-gelben Butterbrotdose in den Kindergarten gegangen und mit schwarz-gelben Stutzen. Und das prägt dich auch fürs Leben. Wenn du das überlebt hast, dann passt das.
Und wie bist du dann ganz konkret zum BVB gekommen? War das Zufall? Hast du die Stelle irgendwo zufällig entdeckt oder gezielt gesucht? Nehmen uns da gerne noch mal ein bisschen mit.
Ich wollte auf gar keinen Fall nach der Insolvenz arbeitslos sein. Das wäre für mich ganz schrecklich gewesen. Habe dann erst mal ein Jahr in einem Hotel gearbeitet hier in der Nähe. Und da habe ich mir auch noch mal so die Sporen für die Empfangsarbeit verdient. Ich hatte aber vorher auch schon mal, als Jamie klein war und ich nicht voll geflogen bin, hatte ich auch schon mal am Empfang von Warner Chappell Music gearbeitet. Also wusste ich, Empfang kann ich. Und ich hatte mich einfach so umgeschaut. Und dann habe ich diese Anzeige vom BVB gesehen und dachte, ach, das wäre schon cool. Und dann stand aber in der Anzeige, junges, dynamisches Team. Da dachte ich mir, okay, ich bin 54, das wird eh nichts. Aber ach, schickst du einfach mal hin, mal gucken, was passiert. Und ich bin tatsächlich eingeladen worden und dann bin ich 1,5 Stunden lang auseinandergenommen worden. Weil man muss natürlich schon, wenn man Leute an den Empfang setzt oder ein Serviceteam, da muss ich natürlich die Firma vergewissern, dass wir schwarz-gelb geprägt sind. Ansonsten funktioniert das nicht gut. Und das habe ich Gott sei Dank bestanden, musste noch mal probearbeiten und dann habe ich das tatsächlich bekommen. Ich habe mich da wahnsinnig drüber gefreut.
Ja. Schön, wie du darüber sprichst, auch schon so mit leuchtenden Augen. Das vergisst man auch nicht. Ja, das ist einfach klasse. Und was du gesagt hast, man muss natürlich jetzt nicht BVB-Fan sein, unbedingt, um beim BVB zu arbeiten. Aber es gibt natürlich Bereiche, auch gerade Timo, wenn ich zu dir rüberschaue, oder auch beim Empfang, wo es natürlich schon mehr sinnvoll ist, dass man, ja, wie hast du es gesagt, ein bisschen schwarz-gelb geprägt.
Nicht nur ein bisschen,
zumindest, sondern um das Ganze mitzumachen. Das ist jetzt vielleicht eine ganz gute Überleitung zu deiner aktuellen Tätigkeit. Du hast gerade am Anfang schon ein, zwei Sätze gesagt, was du so machst, was so dein Verantwortungsbereich ist. Du bist ja auch die Teamleitung des Empfangsteams. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen, was jetzt wirklich alles so zu deinem Job hier bei Borussia Dortmund gehört.
Prinzipiell machen wir alle, also ich sehe mal zu, dass mein Team wirklich alles machen kann. Das heißt, wenn ich nicht da bin, dass man mich auch vertreten kann. Aber wir sind natürlich in erster Linie für das Besuchermanagement, den Empfang und die Betreuung von unseren Gästen, Kunden, Sponsoren, Journalisten. Also alles, was so ins Haus kommt, sind wir zuständig. Hier in Brakel verantworten wir auch noch die Buchung der Konferenzräume. Das kommt auch noch hinzu. Wir kümmern uns um Fundsachen nach den Spieltagen. Da spielen wir dann Detektive und versuchen herauszufinden, wem was gehört. Wir kümmern uns um Paketanlieferungen. Ich muss mal auf meinen Zettel gucken, dass ich nichts vergesse. Ja, wir haben an Heimspieltagen, was auch sehr viel Spaß macht, die Kartenhinterlegung für VIP-Gäste und für Scouts. Und das macht besonders viel Spaß. Wir arbeiten sehr gerne alle an Spieltagen, auch wenn es das Wochenende ist, weil es ganz besondere Tage sind. Und da arbeiten wir bis Anpfiff und verwalten diese Karten. Und ich sage immer, da verwalten wir, das ist wie Gold und Diamanten gleichzeitig, das hat ganz, ganz viel Wert. Da müssen wir auch unheimlich gut drauf aufpassen, dass das nicht in die falschen Hände gerät. Und das Schöne ist, wenn die Leute das dann bekommen, die gehen meistens immer sehr glücklich aus dem Haus. Also ein Besucher hat mal zu mir gesagt, das ist, wie wenn man mit einem nagelneuen Audi vom Hof fährt. So fühlt er sich gerade. Und das ist schön, das gibt uns ja auch ein gutes Gefühl.
Finde ich ganz spannend. Gibt in Sicherheit auch einige Menschen, die denken, ah, Wochenendarbeit, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, aber hört sich so an, als ob es bei euch, da muss niemand überreden anscheinend, am Wochenende zu arbeiten, weil man kommt gerne
am Wochenende. Absolut, das hängt natürlich auch mit unserer Leidenschaft für den Verein zusammen, aber wir suchen uns natürlich auch gezielt Mitarbeiter, die mit Wochenendarbeit kein Problem haben oder an Spieltagen unter der Woche arbeiten wir auch bis 21 Uhr, also wirklich bis Anpfiff. Da arbeiten wir in drei Schichten, wir machen ja morgens um 8 Uhr auf und wir haben auch nie ein Problem, da die Schicht bis 21 Uhr zu besetzen. Also es läuft wirklich problemlos.
Du hast gerade schon ein bisschen angeschliffen, Journalisten, Kunden, Scouts, Mitarbeiter, viele kommen irgendwie so durch, ich sage jetzt mal durch deine Tür, sinnbildlich. Wer sind denn wirklich so die Leute, die jetzt tagtäglich so bei dir aufschlagen?
Das ist wirklich ganz bunt gemischt. Wir haben natürlich die geplanten Termine. Wir haben ja die Abteilung Merchandising, Marketing, Finanzbuchhaltung bei uns im Haus. Da kommt ja wirklich alles von Bankern, von Kunden, von Sponsoren. Was auch gerne vorbeikommt, sind Leute, die gerade mal nach Dortmund reisen und sagen, ach, wir wollten mal gucken, wir wollen BVB-Luft schnuppern. Das machen wir auch gerne. Dann machen wir auch ein Foto mit denen vorm Haus. Dann freuen die sich wahnsinnig. Bewerber sind ein großes Thema. Wir haben uns ja immens vergrößert in den letzten Jahren. Vertragsunterschriften und an Spieltagen durch auch viele Leute, die ihre Akkreditierung abholen. Es gibt auch ganz viele Leute, die im Stadion arbeiten und dann Akkreditierung bekommen. Und ob das die Polizei ist oder bestimmte Firmen, Sicherheitsfirmen, Firmen, die dort irgendwelche Essensstände haben. Und das verwalten wir genauso. Also es ist wirklich bunt gemischt. Hier in Brakel ist es ein bisschen anders. Das ist ein ganz anderer Empfang von der Arbeit her, weil wir hier wenig so spontan Besucherverkehr haben, sondern es ist wirklich mehr geplant. Hier ist auch das große Nachwuchsleistungszentrum und da haben wir dann zum Beispiel auch Eltern, Lehrer, Pädagogen, die vorbeikommen. Das ist also eine ganz andere Blase.
Das sind so viele Menschen, so viele Gespräche, Geschichten, Emotionen. Wie ist das, wenn du abends nach Hause kommst? Platzt dir da der Kopf oder blickst du da mit einem schönen Gedanken zurück?
Der Kopf platzen tut mir nicht. Ich bin manchmal leer, weil es auch Energie kostet, weil wir sitzen ja den ganzen Tag auf dem Präsentierteller. Und man ist immer auf Senden und Empfangen. Also wenn ich mal eine längere E-Mail schreiben muss, brauche ich manchmal wirklich mehrere Ansätze, bis ich die zu Ende führen kann. Das ist aber normal, das weiß man auch. Darüber würde ich mich auch nie ärgern, das gehört einfach dazu. Aber man ist dann manchmal abends wirklich leer. Und deshalb muss ich sagen, telefoniere ich auch abends nicht mehr gerne, mache nichts mehr großartig unter der Woche. Ich möchte dann einfach nur meine Ruhe haben. Das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen blöd an. Die ist so fertig, dass ich nichts mehr kann. Nee, darum geht es nicht. Ich brauche das für mich selber, um runterzukommen und am nächsten Tag wieder gut arbeiten zu können. Das ist mir wichtig und deshalb nehme ich mir ganz bewusst diese Ruhe.
Du hast gerade mal gesagt, ich und mein Team. Wer ist denn dein Team? Erzähl doch mal kurz, wie groß ist das? Also sind das 3 Leute, sind das 15 Leute? Erzähl doch mal kurz, wie dein Team zusammengestellt ist.
Ja, wir sind insgesamt 5 Mitarbeiter. Wir haben 2 Vollzeitkräfte, das sind die Katrin und ich. Katrin und ich besetzen hauptsächlich den Empfang hier am Trainingsgelände in Brakel und wechseln uns wöchentlich ab. Und dann haben wir noch unsere Dani, die ist auf Teilzeit da. Dann haben wir eine Werkstudentin und wir haben noch eine Aushilfe. Denn sobald bei uns jemand im Urlaub ist oder aufgrund von Freizeitausgleich nicht da ist, muss ja auch irgendjemand einspringen. Und so rotieren wir dann. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben aber auch regelmäßig Auszubildende bei uns am Empfang. Also alles, was so ein bisschen passt, die kommen für einen Monat zu uns. Und das macht auch ganz viel Sinn, weil nirgendwo lernt man das Haus so gut kennen wie bei uns am Empfang. Und ich schicke die dann auch immer ganz bewusst durch die Abteilung. Bring mal Pakete hier hin, hol mir das und das, hol mir den Koffer aus der 5. Etage, damit die einfach mal andere Abteilungen sehen. Weil ich bin manchmal ganz erschrocken, wenn jemand runterkommt, seit 3 Jahren bei Borussia arbeitet, noch nie im Ticketing war. Komm, ich zeige dir jetzt erstmal das Erdgeschoss, jetzt gehen wir mal durch. Ne? Ja. Und aber das ist ja oft so, dass Leute wirklich kommen, aber in ihrer Abteilung und haben noch nie die anderen Stockwerke gesehen. Und das ist mir ein großes Anliegen, das den Auszubildenden dann zu zeigen.
Ich kann von meinem Job sagen, dass jeder Tag anders ist. Wirst du von deinem Job auch wahrscheinlich sagen können, dass jeder Tag anders ist. Was sind denn so Dinge, die du jetzt erst im Laufe deiner Tätigkeit hier kennengelernt hast, wo du vorher gedacht hättest, das stand aber gar nicht in meinem Arbeitsvertrag, das muss ich jetzt trotzdem machen.
Also erstmal würde ich nie sagen, das stand nicht in meinem Arbeitsvertrag, das ist nicht meine Art.
War jetzt auch so ein bisschen...
Ich weiß, du wolltest mich jetzt ein bisschen teasern, ja. Aber das Schöne ist ja, dass es sehr vielfältig ist und auch einfach manchmal Sachen spontan kommen. Ja. Und wir machen ja zum Beispiel im Winter diese Wunschbaumaktion. Da steht ja überall in den Fanshops und in den Geschäftsstellen ein großer Weihnachtsbaum mit diesen Wunschaktionsumschlägen. Und wir sind diejenigen, die das Spielzeug entgegennehmen und entsprechend verpacken. Und das wird dann abgeholt. Das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Das ist aber etwas, was halt nur an Weihnachten stattfindet. Oder wir sammeln auch für die Nordstadt regelmäßig für diese Projekte. Das machen wir als Empfang auch. Da steht nirgendwo geschrieben, aber wir machen das einfach gerne. Wir werden gefragt, könnt ihr das machen? Habt ihr die Kapazität? Und dann wird das gemacht.
Für mich ist der Empfang auch immer so ein Ort, also bin ich nicht oft da, aber ich sehe es schon oft, wie auch Kollegen einfach mal kurze 2-3 Minuten bei euch Zeit verbringen, einfach ein bisschen quatschen. Ist man auch so ein bisschen wie so eine Art Kummerkasten in Anführungsstrichen? Also schütten die Leute auch mal ihr Herz bei dir aus?
Absolut, absolut. Das hat sich seit Corona tatsächlich sehr intensiviert, weil vorher war das doch, ihr solltet kommen vorbei, grüßen und wenn sie jetzt nichts mit uns direkt zu tun haben, hatte man wenig Berührungspunkte. Ja. Und dann kam Corona und da waren ja alle im Homeoffice, bis auf uns und die Poststelle und die Geschäftsführung. Aber ganz viele sind immer reingekommen zur IT und haben ihre Laptops warten lassen. Und das war für viele einfach so diese Gelegenheit, einfach mal einen Menschen zu sehen und nicht nur zu Hause zu sitzen und sich zu unterhalten. Und da hat man sich natürlich auch mal was Privates erzählt oder viele haben ja unter Corona wirklich gelitten, so unter dieser sozialen Isolation. Und das hat sich dadurch wirklich sehr intensiviert, so diese persönliche Beziehungsebene. Aber ansonsten sind wir definitiv Kummerkasten. Aber wir sind nicht nur Kummerkasten, sondern auch der Helpdesk für Mitarbeiter. Also jeder, der bei uns anfängt, ich weiß nicht, die habe ich sicherlich auch gesagt, wenn jemand neu beginnt, dann sage ich immer gerne, du kannst immer gerne zu uns kommen. Du kannst uns alles fragen. Wir wissen auch ganz, ganz viel. Und wenn wir es nicht wissen, dann wissen wir aber, wen wir fragen müssen. Ja. Und das ist, glaube ich, für viele Leute ganz hilfreich und man kommt doch ganz vertrauensvoll und fragt uns.
Hast du über Mitarbeiter gesprochen? Mhm. Wie ist das so von Fans?
Absolut. Auch wenn wir schlecht spielen, kommt das ungefiltert bei uns an.
Wie ist
wirklich.
Das für dich?
Da kommen Leute rein und überreichen eine komplette Kaderplanung. Also den und den müssen sie kaufen, den verkaufen, der spielt eh nur Mist und das teilweise auch noch schriftlich. Also das ist... ich kann das total verstehen und ich fühle damit, weil ich finde das ja auch nicht schön, wenn wir schlecht spielen. Natürlich muss man da sehr aufpassen, wie man sich äußert. Und man muss bei uns sehr genau wissen, was man sagen kann und was man sagen muss. Weil es gibt natürlich auch Grenzen. Wir lassen uns jetzt nicht wüst beschimpfen. Da ist dann auch bei mir dann der Spaß vorbei. Aber wenn jemand so wirklich sich da reinhängt und sich die Mühe gemacht hat, dann nehme ich das natürlich auch an. Und wir geben solche Sachen übrigens auch weiter. Also Beschwerden, sowas, was bei uns ankommt oder im Service-Team, das geht wirklich regelmäßig nach oben zur Geschäftsführung. Da gibt es, glaube ich, dann so eine Top 10. Und das wird dann abgearbeitet. Und dieses Vertrauen habe ich und dann geht das weiter. Und manche, muss ich sagen, die haben echt gute Vorschläge. Also ich muss sagen, der hat sich echt was dabei gedacht.
Schön.
Schön ist es, wenn Kinder vorbeikommen oder auch Kinder anrufen und ihre Stimme verstellen und mir dann auch sagen, ja, so und so. Und der Marco Reus müsste, das war früher mal großes Thema, wenn Marco Reus nicht gespielt hat. Und man hört nicht an der Stimme, dass es ein Kind ist. Und dann sage ich so, wie alt bist du denn eigentlich? Dann erstmal Schockminute, oh, ne? Sie hat's geschnallt. Und ja, so und so, sag ich immer, du hast doch wirklich viel Fußballverständnis. Hast du eigentlich schon mal bei uns einen Kurs in der Fußballakademie gemacht? Ja, wieso? Sag ich, gib mir mal die Mama. Und dann, ja, weil wir haben ja diese tollen Ferienkurse bei uns in der Fußballakademie und dann ist es wirklich schön, wenn die Kinder dann zu uns kommen und Fußball spielen und auch die Möglichkeit haben, sich zu beweisen.
Also machst du Cross-Selling quasi auch
total.
Noch am Empfang.
Das mache ich.
Das steht schon auch nicht im Arbeitsvertrag drin.
Das steht nicht drin, aber das mache ich gerne, ja.
Sehr schön. Jetzt hatten wir vorhin im Intro so ein bisschen von kuriosen Geschichten schon gesprochen.
Mhm. Wollen wir da schon hinkommen?
Weiß ich nicht.
Hast du noch eine andere Frage?
Ja, vielleicht fangen wir erst mit dem, wir müssen die Zuschauer so ein bisschen noch bei Laune halten, dass wir kurz noch ein bisschen, wir waren jetzt kurz angeteasert und dann doch noch nicht hin. Okay. Wie ist das so, wenn du drüber nachdenkst, 6 Jahre, kann man da einen schönsten Moment schon irgendwie festhalten und sagen, der ist es oder sind es mehrere? Oder?
Also ich hatte bestimmt schon ganz viele schöne Momente beim BVB, aber was mich wirklich letztes Jahr unheimlich mitgenommen hat, war unsere Reise nach London, Wembley. Und da sind wir Mitarbeiter ja alle eingeladen worden, nach London zu fliegen. Und ich war wirklich völlig geflasht von dieser schwarz-gelben Stadt. Die ganze Stadt war ja schwarz-gelb mit Hüten, mit Doppeldeckerbussen, auf denen BVB-Fans saßen und gesungen haben. Es war überall die Taxen und das hat mich so stolz gemacht und das war so ein irres Gefühl. Und in unserem Hotel waren auch einige Real Madrid-Fans und die haben durch gesehen an unseren Klamotten, dass wir BVBler sind und die waren richtig eifersüchtig. Die sagten so, boah, ihr habt ja so ein tolles Marketing, wir tragen unsere Trikots, haben so ein paar Flaggen und was macht ihr denn? Und ich war so wahnsinnig stolz, für diesen Verein zu arbeiten und für diesen Verein dort sein zu dürfen. Und das war mein schönstes Erlebnis. Auch diese Gemeinschaft mit den Kollegen, gemeinsam das Spiel anzuschauen. Klar, wir haben nicht gewonnen. Ja. Aber wir haben wirklich gut gespielt. Wir sind ja nicht im Grund und Boden gespielt worden. Und von daher kann ich mit der Niederlage gut leben. Wir haben uns gut verkauft. Und es war ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
Ja, erinnere ich mich auch gerne dran zurück.
Ja. Mit allen Mitarbeitern, mit allen Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu sein, das zu erleben. Viele haben ja auch wirklich ganz, ganz viel im Vorfeld, ihr wahrscheinlich auch, Timo, daraufhin gearbeitet. Und dann so das Ergebnis vor Ort zu sehen, was auch bei den Menschen bewirkt, bei den Fans, selbst bei den Real Madrid-Fans, wie du das jetzt gesagt hast. Ich glaube, das war für uns alle schon echt ein Wahnsinnserlebnis. Mhm. Jetzt hatte ich Timo nach deinem schönsten Moment gefragt. Jetzt habe ich die leidige Aufgabe, dich zu fragen, was war denn der schwierigste Moment, wo du wirklich gesagt hast, puh, da muss ich jetzt erstmal durchatmen. Das war ein bisschen zu viel vielleicht sogar.
Also da ich jetzt da gab es natürlich auch schon Momente. Ich habe jetzt Wembley genannt, natürlich. Der Gegenpart dazu ist, als wir die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Wenn solche Sachen sind wie Wembley oder das letzte Spiel gegen Mainz, da ist ja auch ganz viel vorher was passiert, eben vom Marketing. Da brennt bei uns die Hütte auch im Empfang. Da kommen so viele Sachen an, die weiter müssen und du arbeitest wie eine Wahnsinnige und du machst es aber gerne. Und als wir dann dieses Mainz-Spiel unentschieden gespielt haben und die Meisterschaft nicht gewonnen haben, das war wirklich, wirklich schlimm. Also da konnte ich 4 Tage nicht über dieses Spiel sprechen, ohne die Tränen, wirklich, dass mir die Tränen gekommen sind. Wir hatten uns alle so gefreut und das war so eine Euphorie, auch in der Stadt. Also mir hat es auch für alle so leid getan, nicht nur für mich, für alle, für den Verein, für die Trainer, für die Spieler, aber auch für diese ganzen Fans, die ja schon morgens vom Stadion kampiert haben oder die draußen waren, die keine Tickets haben. Ihr wisst, wie es da ausgesehen hat. Die ganze Stadt war auf Feiern ausgelegt und das war ganz entsetzlich. Das war ein ganz schlimmes Gefühl.
Bist du nach dem Spiel einfach nach Hause gefahren oder wart ihr irgendwie noch mit den Kollegen vor Ort im Stadion zusammen? Was
hat wir hatten natürlich, jeder hatte was geplant für den Tag und wir hatten keine Lust mehr, was zu machen. Und ich bin dann zur Geschäftsstelle gelaufen. Der erste Trauerkreis saß vor der Brücke. Mhm. Der nächste Trauerkreis saß vor der Tiefgarage und wir haben da alle nur gesessen und geschwiegen. Da hat keiner was gesagt. Das war eine ganz, ganz schlimme Stimmung. Und ich bin nach Hause gefahren. Und ich wollte auch nicht angesprochen werden. Also ich bin mit dem Hund dann nachts rausgegangen, bei meinen ganzen Nachbarn, schwarz-gelb. Ich wusste, jeder wird mich drauf ansprechen. Und ich habe versucht, bin mit dem Hund nur im Garten und dann nachts raus, weil ich konnte auch über den Tag gar nicht sprechen. Das war ganz schlimm.
hast du gesagt. Da wurdest du in dem speziellen Fall auch von deinen Nachbarn angesprochen. Mhm. Ist das oft so, dass Leute dich auch auf deinen Beruf ansprechen? Ja. Ist das irgendwie immer Thema, wenn du irgendwo bist?
Bei Menschen, die es wissen, ja. Klar, man wird immer auf das letzte Spiel angesprochen oder wenn wir neuen Spieler haben, ja. Und ansonsten, aber wenn ich irgendwo auf einer Einladung bin, dann vermeide ich das zu erzählen, dass ich beim BVB bin. Ja, weil es kommen ja dann immer die Themen und man möchte auch mal abschalten. Und nicht nur auf den Verein reduziert werden, sondern ist ja schön, wenn die Leute auch mich als Menschen kennenlernen und dann nicht nur 10.000 Fragen über den BVB fragen. Und vieles darf ich auch gar nicht erzählen, weil ich eine Schweigepflicht habe und möchte mich dazu auch nicht äußern. Und das ist dann einfach so die Krux der Sache.
Ich verstehe das total.
Oder?
Ja, ja. Also ich kenne das selber. Also ich werde auch oft angesprochen, ja, verpflichten wir den jetzt, war der schon da? Und ich will nicht sagen, dass es mich nervt irgendwann, aber schon so, geht schon in die Richtung. Weil
ja,
ja, das ist dein Job und du machst es brutal gerne. Aber wenn man privat irgendwo ist, dann geht es um den Menschen. Und ich glaube, das ist auch gerade das, was wir hier rausfinden wollen. Wer ist Claudia als Mensch? Das ist uns auch wichtig, aber trotzdem interessieren uns die kuriosen Geschichten vom Empfang noch. Und ich will gar nicht die kurioseste, vielleicht gibt es die, aber so eine Top 3 würde mich schon interessieren, wenn es die gibt. Dass wir nicht nur eine kuriose Geschichte haben. Kannst du auch kurz überlegen.
Also vielleicht eine Top 2. Dafür erzähle ich da ein bisschen mehr.
Okay.
Also wir haben natürlich auch sehr ausgefallene Besucher und ich hatte, glaube ich, den zweiten oder dritten Tag wirklich im Unternehmen und war noch in der Einarbeitung und schaue so hoch und da sehe ich einen Mann, der wirklich nur einen Leopardenslip trug, der sich dann, nichts anderes, nur diesen Leopardenslip und er presste sich an die Scheibe und ich sage zu der Kollegin so, guck mal, da ist das normal und sie, ja, da kommt öfter vorbei und tipp weiter, ich so, das glaube ich jetzt nicht. Okay, das wird interessant. Na, dann sagen wir mal XY war wieder da, da weiß jeder am Empfang, wer es war. Oder bei uns kommen auch Leute, die davon überzeugt sind, dass sie der beste Fußballer sind und dem jetzt unbedingt verpflichten müssen. Und wenn Leute sich bei uns vorstellen, das läuft natürlich auch gar nicht so. Also so wird ja kein Spieler bei uns rekrutiert. Und dann meine erste Frage ist, ich gucke mich an, sage ich, darf ich fragen, wie alt sie sind? Und dann sagte der Herr, 32. Da sage ich, das ist ein bisschen zu alt, denn wir rekrutieren nur bis 17. Ja, aber er ist der Beste, Tollste und besser als Ronaldo und wir müssen ihn jetzt unbedingt, ja, das ist schwierig. Das kann ich ihm dann leider nicht bieten. Und er war dann auch sehr erbost und geht raus, dreht sich um und reißt sein Pullover hoch. Und er steht auf seinem Bauch, fuck you. Und er hält mir seinen Bauch hin und geht. Und da habe ich auch gedacht, was ist das denn für ein Benehmen? Das macht man doch einfach nicht. Aber irgendwann überrascht einen nichts mehr.
Glaube ich.
Das ist, glaube ich, das ist so Top 1, 2. Und das Dritte ist, wir machen ja auch die Fundsachen. Und uns macht das allen total Spaß, herauszufinden, wem was gehört, weil die Leute freuen sich auch, wenn sie was verloren haben. Das heißt, wenn wir Portemonnaies bekommen, dann durchsuchen wir die wirklich, versuchen irgendwie eine Telefonnummer zu finden. Und bei Handys ist es so, die legen wir dann bei uns an den Empfang und im Bestfall ruft dann jemand an und sagt, ach, das ist das Handy meiner Oma oder meiner Tochter und die kommt gleich und holt das ab. Wunderbar. Und ich hatte dieses Handy neben mir liegen, es war nach einem Celtic Glasgow Spiel und das Handy geht und ich gehe dran und sage, Borussia Dortmund, Griffin, guten Tag und war schon so ganz freudig, dass sich jemand meldet. Und Pause und eine Frau fängt an, mich zu beschimpfen in einer Art und Weise. Also diese Worte möchte ich auch gar nicht wiederholen, das Ganze auf tiefstem Schottisch. Sie dachte also, ich wäre eine Bekannte ihres Mannes und ich würde an sein Handy gehen. Und ich hatte damit ja nun gar nichts zu tun. Und als sie irgendwann mal Luft holte und ich dazwischen kam, habe ich ihr ganz freundlich erklärt, dass ich mit ihrem Mann gar nicht kenne und dass er sein Handy bei uns im Stadion verloren hat. Und sie, welches Stadion? Ich so, Dortmund? Wie, der ist in Dortmund? Und dann fing die wieder an zu schimpfen. Was macht der Typ? Also sie wusste gar nicht, dass er nach Dortmund gereist, um das Spiel zu schauen. Und sag ich, ja gut, wie machen wir das denn jetzt? Ihr Mann muss doch an sein Handy kommen. Und sie, ja, der ist bestimmt der andere Idiot auch dabei, den rufe ich mal an und mal gucken, ob die dann das Handy abholen. Und ja, kurz darauf hatte ich zwei zerknirschte Schotten vor mir stehen, die das Handy abgeholt haben und ich konnte dann eigentlich nur noch eine gute Heimreise wünschen. Aber in seiner Haut wollte ich nicht stecken. Ja, ich würde mal sagen, das sind so meine Top 2.
Das ist eine gute Top 2, ja. Auf jeden Fall. Also ich habe noch keinen, weder einen nackten Mann noch eine nackte Frau bei uns gesehen. Team, nee. Du. Ich hoffe, dass unser Schwab bleibt. Aber schauen wir mal, was da noch so alles passiert.
Ach, das ist lustig. Ich meine, es menschelt hier auch bei uns. Ne? Das darf man nie vergessen. Ne? Also wir haben einfach mit Menschen zu tun. Das sind die unterschiedlichsten Leute, die vorbeikommen. Und da muss man auch einfach sehr anpassungsfähig sein und aus der Situation heraus gehen. Ja.
Wie, Das hat Klopp gesagt, wir sind alle ein bisschen verrückt nach diesem Verein.
Definitiv. Die
dann auf eine andere Art und Weise.
Ja. Definitiv, ja.
Irgendwie.
Ja. Ja, und ich glaube, man muss auch so ein bisschen, nicht verrückt sein, aber schon so sehr offen sein, um für so einen Verein zu arbeiten. Oder wie seht ihr das? Also es ist ja kein normales Arbeitsumfeld. Mit welchen Kollegen geht man denn zum Spiel dann noch und danach noch vielleicht ein Bier trinken? Das ist ja bei den meisten Arbeitsplätzen gar nicht die Regel, ne?
Das ist so. Jetzt haben wir viel über dein Arbeitsleben erfahren. Dinge, die ich auch noch nicht wusste. Sehr interessant auf jeden Fall. Wir haben dein Privatleben schon so ein bisschen angerissen, aber wollen noch ein bisschen intensiver darauf eingehen. Man sieht dich immer lächeln. Also ich kenne dich nur lächelnd.
Mhm.
Was machst du, wenn du mal selbst irgendwie einen schlechten Tag hast? Oder hast du keinen schlechten Tag?
Doch, natürlich habe ich auch einen schlechten Tag. Ich bin ja auch nur ein Mensch. Aber da habe ich wirklich diese preußische Disziplin, weil da kannst du nicht zu, da kann auch der Kunde nicht zu. Und das gehört einfach dazu, das professionell zu überspielen. Das ist natürlich eine Maske, die man trägt, ganz klar. Ich kann das sehr gut, das habe ich aber auch natürlich über viele, viele Jahre trainiert. Wer mich wirklich, wirklich gut kennt, der sieht das, dass es mir vielleicht nicht ganz so gut geht. Da fällt mir dazu ein, Edin Terzic konnte das sehr gut. Der war ja auch, bevor er Trainer wurde, bei uns technischer Direktor. Und ich hatte wie jeder Mensch mal so eine Phase im Leben, da musste ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmern. Habe das natürlich sehr gern gemacht, aber da macht man sich ja auch ständig Sorgen. Ich glaube, jeder, der ältere Angehörige hat, kennt das Thema. Und das hat aber so, außer mein Team, das wusste es natürlich, aber ansonsten würde ich das hier nie transportieren. Und Edin kam mir immer rein und hat einen begrüßt. Und ich weiß doch, wie der an mir vorbeiging. Und ich habe ihn begrüßt und habe ihn angelächelt, wie immer. Und er kommt zurück und guckt mich an und sagt, Leute, was ist? Dir geht's nicht gut. Und ich war so, der hat mir in dem Moment wirklich in die Seele geschaut. Und das können nicht viele Menschen. Und das werde ich ihm nie vergessen. Und in dem Moment wurde mir eigentlich erst bewusst, dass es mir nicht gut geht.
Ja.
Und aber das überspielt man natürlich, das gehört dazu. Das ist mein Beruf. Und das kann ich sehr, sehr gut überspielen.
Wie bist du so, wenn du zu Hause bist, privat? Was machst du da am liebsten? Wie verbringst du deine Freizeit?
Ich gehe sehr gern raus in Natur. Ich laufe wahnsinnig gern mit meinem Hund in den Wald. Das gibt mir auch ganz viel Kraft. Also wenn ich meine schlechte Phase habe und es geht mir nicht so gut, dann umarme ich auch Bäume. Das hilft wirklich. Ich habe das zuerst wirklich für verrückt gehalten. Und dann hatte ich mal so einen Tag und den sucht man sich aus. Du nimmst nicht irgendeinen Satz, der dich anspricht. Und das hat mir dann tatsächlich immer ganz viel Halt gegeben. Ich treffe mich mit engen Freunden. Ich habe, wenn man solche Jobs macht wie Fliegen oder Empfang und so viele Menschen kennt, dann ist das natürlich auch sehr, sehr oberflächlich. Und ich habe einen ganz kleinen, sehr engen Freundeskreis. Das sind Leute, für die ich durchs Feuer gehe und auch die für mich durchs Feuer gehen. Und mit denen verbringe ich dann meine Zeit. Aber auch diese Zeit, also ich bin auch sehr sorgfältig mit meiner Zeit, mit wem ich die verbringe. Weil ich lasse im Job sehr, sehr viel Energie.
Ja.
Und da bin ich schon darauf bedacht, das so zu verbringen, dass mir das auch gut tut.
Welche Rolle spielt da die Familie für dich?
Eine sehr große Rolle. Auf jeden Fall. Meine Eltern sind jetzt leider schon verstorben, waren für mich auch immer ein Fels in der Brandung. Das ist jetzt mein großer Bruder, sprichwörtlich, ich bin ja nicht so groß. Wie ihr wisst, ich bin ein kleiner Torwart, 1,64. Mein Bruder ist 1,95, also sprichwörtlich mein großer Bruder. Mein Sohn ist mittlerweile, er ist 27, auch schon ein ganz fester Halt geworden. Kam eigentlich auch mit der Zeit der Insolvenz der Air Berlin. Da hatten sich auf einmal unsere Rollen so ein bisschen vertauscht. Sonst war Mama immer diejenige, die zugehört hat. Und der war dann ja auch schon im Studium und erwachsen und dann hat er mir zugehört. Das ist auch schön, wenn man sich mit Kindern dann so auf Augenhöhe unterhalten kann. Ja. Und natürlich meine engen Freundin.
Und dein Sohnemann, von dem hast du gerade auch noch kurz gesprochen. Er war auch letztens da im Urlaub, habe ich gesehen. Also hast du, glaube ich, auch eine sehr enge Beziehung, obwohl er auch schon erwachsen.
Der ist erwachsen, der ist 27, der ist schon seit 8 Jahren aus dem Haus. Der hat ein Studium gemacht, der arbeitet, der lebt in Würzburg. Und er ist sehr, sehr gut geraten. Ich freue mich total. Also das ist, ich sage mal so schön, ist ein Fliegerkind. Der war sehr früh sehr selbstständig. Der konnte sich 1A benehmen. Bevor der Mama gesagt hat, konnte der Bitte und Danke. Und der hat auch etwas gefunden, was ihm wirklich Freude macht. Also ich finde es immer schön, wenn man einen Beruf ausübt, der einem wirklich Spaß macht. Weil ihr müsst es ja alle noch sehr, sehr lange machen. Oft länger, als ich es wahrscheinlich tun werde. Und dann ist es schön, wenn dein Kind etwas gefunden hat, was ihm Freude macht. Und er kommt sich auch sehr, sehr gerne zum BVB und schaut mit mir Spiele.
Das heißt, die schwarz-gelbe Brotdose ist nur aktuell.
Total, aber er hat mittlerweile eine neue und nicht nur eine Brotdose. Und auch er hält die Farben unten in Würzburg. Das ist ja sehr Nürnberg-lastig und in dem Fall dann ja. Eher auch FC Bayern, Schalke als Schwarz-Gelb. Aber wenn ich unten bin und es ist ein Spiel, dann gehen wir immer zu in eine bestimmte Kneipe. Dort gibt es, das finde ich immer ein bisschen unfair, der Kneipenwirt nennt das immer die Trauerecke. Weil als wir angefangen haben zu schauen, haben wir schlecht geschaut, dann haben wir damals ein paar Spiele verloren. Aber mittlerweile ist unsere Quote wieder ganz gut nach der letzten Rückrunde. Und ja, ich werde ihm jetzt dieses Wort Trauerecke, glaube ich, mal austreiben.
Ich habe gerade überlegt, als du gesagt hast, 1985 hast du angefangen, da waren wir beide noch gar nicht auf der Welt.
Ne? Nee.
Das ist schon verrückt, oder? Und Leute, da gab es noch keine Social Media, da gab es keine Handys. Also ich bin durch die Weltgeschichte geflogen und ja, also ich war ja 10 Jahre verheiratet, wir haben uns Faxe geschrieben. Also mein Mann, ich war damals, ich hatte Umlauf, die waren 10 bis 12 Tage lang, der letzte 16 Tage war ich unterwegs. Und ich habe mich immer total gefreut, wenn ich dann das Rascheln unter der Zimmertür hörte im Hotel, weil da wusste ich, er hat mir einen Fax geschrieben.
Verrückt.
Ja.
Wahnsinn. Aber ein Faxgerät haben wir am Empfang jetzt nicht mehr. Oder gibt es das noch?
Nein, gibt es nicht mehr. Gibt's. Nein.
Also braucht niemand was per Fax versuchen.
Nein, überhaupt nicht. Nein.
So schön. Wir haben mal kurz über den Urlaub auch gesprochen. Würde mich noch interessieren, habe ich gerade bei der Fliegerei vergessen. Wenn du jetzt privat fliegst, schaust du den Leuten auf die Finger?
Total.
Ja?
Immer. Aber das
kriegst man auch nicht raus,
normal.
Ne?
Das ist normal, das kriegst du nicht raus. Jede Fluggesellschaft riecht auch anders.
Ja.
Also das ist so, also ich habe eine sehr, sehr gute Nase und eine LTU auch anders als eine Air Berlin oder eine Lufthansa und Eurowings. Und natürlich schaue ich den Kollegen sehr genau auf die Finger. Ja. Also ich gucke auch immer, ob die Schwimmweste unterm Sitz ist. Ich bin immer völlig alert, wenn ich irgendwelche Geräusche höre. Da ist man so drauf trainiert, das macht man wie im Schlaf. Und ich freue mich immer total, wenn es nette Kollegen sind.
Ja.
Wenn das ein gutes Team ist. Wenn die auch so ein bisschen offen sind und nicht nur so einen Job machen, sondern wirklich mit den Menschen arbeiten. Das ist doch eigentlich das Schöne, wenn man solche Berufe macht, ob das jetzt Fliegerei ist oder Front Office, so wie wir das machen. Es ist ja nicht nur diese sachliche Ebene, auf der man arbeitet, sondern diese zwischenmenschliche Ebene. Das ist doch viel, viel interessanter. Und wenn das gut läuft, dann ist das richtig gut.
Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort, oder?
Ja.
Claudia, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du aus deinem Arbeitsalltag berichtet hast, aber auch aus deinem privaten Alltag. Hat uns, glaube ich, sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass du da warst.
Danke, es war mir ein Vergnügen.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.